du sagst auch nicht mehr sicher, aber ich glaube nicht, dass du darüber gesprochen hast.
Also die kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen und ich habe bei den Oscars gesehen, also es geht darum, Konklave ist ja immer, wenn die Päpste, doch ich glaube wir haben darüber geredet, die Päpste zusammentreten, um den neuen Papst zu wählen.
Ja, ist bald wieder soweit.
Und ne? Das ist ein, könnte bald wieder soweit sein und es ist ein hochpolitischer Vorgang natürlich.
Ja,
und es geht immer um die Frage, wie richtet sich die Kirche, die katholische Kirche neu aus. Und das wird natürlich, weil das ist ja ein ganz irdischer Vorgang, das ist heiß umkämpft und das wird da gezeigt. Das ist irgendwie sehr, sehr gut gemacht. Tollen SchauspielerInnen und mit einem sehr überraschenden Ende, würde ich sagen.
Ja.
Und die haben nämlich, das habe ich erst bei den Oscars gesehen, die haben einfach, weil ich habe gedacht, wie sind die denn, die wählen immer in der Sixtinischen Kapelle. Wie dürfen die denn, haben die, durften die drehen in der Sixtinischen Kapelle? Die Kirche ist doch sehr bedeckt, mhm. Hält sich ja sehr bedeckt, sagen wir mal. Und nein, die haben einfach die fucking Sixtinische Kapelle nachgebaut und haben dann darin gedreht.
Ja.
Ist ganz schön geil, ja. Also ist wirklich ein toller Film.
Bau mal die Sixtinische Kapelle nach. Und das ist einfach nur kaputt.
Konklave.
Ja.
Großer Tipp.
Kann man
wunderschöner,
sich
großer Tipp.
Ausleihen auch gerade den Film, ja.
Ja, alles andere dann nächste Woche wieder. Nächste Woche Freitag sind wir wieder für euch da. Talk und Gast lässt euch nicht im Stich. Und jetzt geht Moritz nochmal kurz Bubu machen. Bis dann. Tschüss.
So, der Papa muss sich hinlegen.
Der Bubu muss den Papa machen. Moritz, ey. Du bist ein armer Hase.
Fritz ist eine Produktion des RBB. It's like you love to drive me crazy. Fuck me like you want a baby. Talking about you trying to take me out. Never book a reservation, no. Why you playing games with my mental?
Also, wir wollen ja wirklich keine Panik verbreiten, aber die Zeit läuft und die Tickets werden immer weniger. Nur nicht, dass es später heißt, euch hätte ja keiner Bescheid gesagt. Dennis, kommt!
Hä? Wohin denn?
Nee, nicht du, Dennis.
Das Fritz Open Air.
Am Freitag, 1. August mit Zartmann, Mayberg und Paula Caroline. Und am Samstag, 2. August mit Enyo. Blumengarten, verifiziert, Yassin und Blond.
Das Fritz Open Air am Waschhaus Potsdam.
Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt. Für Freitag oder Samstag oder für beide Tage. Alle Infos
fritz.de und in eurer Fritz-App drin. Das Fritz Open Air.
2 Tage lang Sommer, nice Musik und
Fritz.
Kurz nach 11.
Fritz.
Und die bekommt ihr von Moritz Dinkel. US-Präsident Trump ist stinksauer. Auf Putin, den Iran und die US-Verfassung. In einem TV-Interview macht er jetzt gleich in mehrere Richtungen Druck. Russlands Staatschef Putin wirft er vor, sich nicht genug auf die Ukraine zuzubewegen und droht mit Strafzöllen. Dem Iran will Trump Bomben schicken, wenn es keinen neuen Atomdeal gibt. Und eine dritte Amtszeit als US-Präsident, die ist eigentlich ausgeschlossen nach der US-Verfassung. Für Trump aber kein Hindernis, er werde Mittel und Wege finden, sagte der Präsident. Netflix and Chill eskaliert. In England bereitet das bald ein bisschen weniger Kopfschmerzen. Die britische Regierung will die Pille danach kostenlos in Apotheken anbieten, ganz ohne Rezept. So soll es für alle einfacher werden, ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Nebenbei spart das auch Arzttermine. In Deutschland ist die Pille zwar rezeptfrei, aber nicht gratis, außer wenn du unter 22 Jahren bist, dann aber nur mit Rezept. 97 km/h in der 50er-Zone, mitten in Aachen. Armin Laschet, früher mal Kanzlerkandidat der Union, wurde geblitzt und ist jetzt seinen Lappen los. Strafe 428 €, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. Seine Ausrede, er habe Gas gegeben, weil ihm unbekannte Männer im Auto hinterhergefahren seien. Das Ganze sei sehr aufwühlend gewesen, sagte Laschet. Die Polizei, die konnte die Typen nur doverweise nicht finden. Leipzig liest und wie. Die Leipziger Buchmesse hat so viele Menschen angelockt wie lange nicht mehr. Fast 300.000 Besucherinnen und Besucher waren mit dabei in den letzten Tagen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das ein dicker Zuwachs. Und laut Messeleitung ist das Ganze ein klares Zeichen. Deutschland liebt Bücher.
Wetter.
Um die die 5 Grad sind es noch im Fritz-Sende-Gelände. Heute Nacht wird es noch ein bisschen kälter, bis zu 4 Grad sind drin. Dazu gibt es Regen und Schauer und morgen zum Wochenbeginn gibt es dann ebenfalls viele Wolken, leider nur wenig Sonne und dafür jede Menge Regen.
Verkehr.
Vorsicht, auf der A10 Dreieck Werder Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Großkreuz. Da stehen mehrere defekte Fahrzeuge. Auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Werder und Großkreuz, da ist nur eine Spur frei. Da laufen Bergungsarbeiten. Und auf der A24 Berlin Richtung Hamburg, da ist die Autobahn zwischen Fährberlin und Neuruppin in Richtung Hamburg gesperrt. Nutzt da bitte die U45 ab Fährberlin. Für die von euch unterwegs eine gute Fahrt.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr bei den Spielen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga live dabei sein wollt, als Einzelspiel oder in der Konferenz, dann holt euch doch die ARD Sportschau-App. Völlig kostenlos in eurem App-Store drin. It's Fritz. Beste Podcasts.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten. Hier bei OKF hört ihr Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder so wie heute zwischen Met trinken in der Dorfkneipe und Bubble Tea schlürfen in der Großstadt. Herzlich willkommen Alexander Prinz, aka der dunkle Parabelritter.
Hi Alexander, schön, dass du da bist.
Ja, wunderschönen guten Tag, schön, dass ich Sie hergefunden habe.
Richtig, richtig gut. Ich glaube, ich würde dich einfach am Anfang direkt mal kurz vorstellen. Ihr kennt Alexander wahrscheinlich vor allem als dunklen Parabelritter von YouTube, denn dort hast du mittlerweile 500.000 Follower. Mehr als 500.000 natürlich, deutlich über 500.000.
Ich wollte gerade insistieren.
Und angefangen hat damals aber tatsächlich alles mit Metal-Content. Doch mittlerweile sprichst du auch über Ostwood, über Einsamkeit oder einfach über Thüringen. Und nebenbei bist du auch noch Autor. Festivalveranstalter,
so geil.
Hast ein Modelabel und sagst von dir selbst, ich bin ein Ossi. Aufgewachsen bist du in Nemsdorf-Göhrendorf, zum Studium, genau wie ich, nach Halle gezogen und dort dann geblieben.
Ich stelle jetzt mal Nemsdorf-Göhrendorf vor. Dieser Ort ist in Sachsen-Anhalt und hat weniger als 1000 Einwohner. Manche kennen es vielleicht, denn dort gab es sehr lange ein Funkloch. 2020 sollte dann ein Funkmast aufgestellt werden. Da gab es dann aber ziemlich große Proteste, weil viele Leute geglaubt haben, 5G könnte Corona übertragen. Dazu reden wir später aber nochmal. Und Fun Fact, der Bürgermeister Ronny Kluge hat einen Hüpfburgverleih im Dorf. Auch nice.
Stabil. Und er schraubt immer an meinem Auto.
Auch gut, Shoutout. Und okay. Es gibt eine besondere Sehenswürdigkeit dort. Den schiefen Turm von Nemsdorf, der eine bessere Google-Bewertung hat als der schiefe Turm von Pisa, nämlich 5 Sterne zu 4,7 Sternen. Es hat zwar auch nur eine Person eine Bewertung abgegeben, aber die ziemlich gut. Karin findet nämlich, es ist ein schöner, ruhiger Ort.
Das kann ich bestätigen. Das passt zu Nemsdorf ganz hervorragend. Das fasst eigentlich alles zusammen. Genau.
Kann man Nemsdorf, Göhrensdorf, Göhren... Kann man das mit Nemsdorf abkürzen?
Ja, tatsächlich sagt niemand, der dort wohnt, Nemsdorf, sondern Nemsdorf.
Nemsdorf. Okay.
Auch wenn es nicht mit Doppel-M ist.
Ja.
Aber irgendwie, es ist wirklich interessant. Niemand sagt Nemsdorf.
Okay, aber das macht einiges leichter für diese Folge.
Ja, wir wollen heute eine OKF machen, Nordkontrollfahrt. Weißt du, was Nordkontrollfahrt ist?
Tatsächlich ist das ein Begriff, der bei uns keine Rolle gespielt hat. Also ich habe das jetzt mittlerweile verstanden. Ich habe so ein paar virale TikToks gesehen, wo Leute OKFs gemacht haben und habe mir gedacht, das ist ja schön, das erinnert mich an früher. Und deswegen umso toller, dass ich dann gesehen habe, dass es diesen Podcast gibt und dass ihr euch an diesem Motto da orientiert. Also
du hast wahrscheinlich OKFs gemacht, ohne den Begriff zu kennen einfach.
Das war normal, ne? Und jetzt ist es plötzlich kulturell aufgeladen. So Identität. So, und das ist ja das Spannende, deswegen reden wir jetzt drüber, weil uns immer mehr auffällt, dass es ja auch eine eigene Identität für diese Nachwendegeneration gibt. Und das ist cool.
Ja, geil, dann lass uns doch beginnen. Zu jeder OKF brauchen wir tatsächlich ein Gefährt, mit dem wir das Ganze starten können. Mit welchem mobilen Fahrgerät willst du heute mit uns unterwegs sein?
Also tatsächlich, ein Fahrgerät ist in diesem Fall ein Fahrrad. ich hatte vor allen Dingen es war ein goldenes Mountainbike, das habe ich von meinem Onkel bekommen. Und mit dem sind wir da halt viel zwischen den Feldern hin und her gefahren, zwischen den Ortschaften, weil wenn man in Nemsdorf-Görndorf wohnt, muss man mobil sein, um mit Menschen zu connecten und die Freunde zu sehen und irgendwo hinzukommen, wo was los ist. Und da ist das Fahrrad natürlich das allererste Objekt gewesen. In der Tradition der Überlieferung in den Medien heißt es ja jetzt immer, ja, jeder hatte irgendwie eine Simme oder alle sind da irgendwie Schwalbe oder Simme gefahren. Das ist so nicht ganz korrekt. Das betraf tatsächlich nur so einen Teil der Leute, die auch so ein bisschen schrauberaffin waren, die so ein bisschen Bock haben, auch selber was zu machen. Ich habe wirklich zwei linke Hände, ich kann gar nichts. Deswegen bin ich auch in die Medien gegangen. Und deswegen Fahrrad und dann BF 17 mit dem Auto. Also, dass man dann begleitetes Fahren mit 17 anfangen konnte. Das heißt, da war so ein Jahr, wo man theoretisch hätte Simme, oder zwei Jahre, je nachdem, wie legal man da unterwegs war, die man theoretisch hätte Simme fahren können. Und dafür kann man auch Fahrrad fahren. Ne? Deswegen habe ich ganz dicke Oberschenkel, wo ich einfach die ganze Zeit in die Pedale getreten habe. Und ich denke, setzt euch einfach hinten auf den Sattel mit drauf, so auf den Gepäckträger, und einer vorne auf den Lenker und einer hinten, und dann funktioniert das.
Ja, dann lass uns gern beginnen, würde ich sagen. Was wäre denn so ein erster Ort, der dir direkt in den Kopf schießen würde, an dem wir vielleicht unsere heutige OKF beginnen könnten?
Wir haben ja jetzt gesagt, wir fahren mit einem Fahrrad. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auf dem Land hin und her zu kommen, aber relativ selten. Bushaltestellen sind so Orte, von denen man ab und an wegkommt, so zweimal am Tag vielleicht.
Wenn es gut läuft.
Es gibt auch Bushaltestellen, wo ich noch nie einen Bus habe abfahren sehen. Und eine dieser Bushaltestellen ist so ein ziemlich besonderer Ort für uns gewesen damals. Und wir haben sie einfach nur die Busse genannt.
It's Fritz. Beste Podcast. OKF. Ortskontrollfahrt.
Heute mit der dunkle Parabelritter.
Busse ist mir auch ein sehr geläufiger Begriff. Wo genau befinden wir uns? Oder kannst du mal vielleicht auch beschreiben, wie die Busse so aussah? Also es gibt ja so welche, da ist dann noch so ein Fahrplan und so. Oder ist die wirklich ganz verlassen gewesen?
Also wir befinden uns in Alt-Weidenbach. Das ist, wenn man jetzt Nemsdorf-Görndorf schon als klein bezeichnet, also es ist ein Zehntel der Einwohner. Mhm. Also es ist wirklich nur ein Flecken mit ein paar Häusern.
Das heißt, ein Zehntel sind dann?
Also so 100 vielleicht, ja, okay. So 80 bis 100 schätzungsweise. Und das war so ein massiver Bau, also ich glaube wirklich mit Ziegelstein, solche Glasbausteine, so als Fenster quasi eingelassen, mit einem Wellblechdach drin, in eine Holzsitzgelegenheit, komplett verwüstet, runtergerockt, eklig. Aber dadurch, dass es quasi so ein bisschen massiv war, konnte man sich dort reinstellen und war vor dem Wind geschützt. War direkt an der B80 gelegen bei uns. Das ist also quasi die Hauptverkehrsader, die irgendwie die Ortschaften so ein bisschen schneller verbindet, und auch eine der wenigen Straßen, die nicht völlig im Arsch ist in der Ecke. Und da, warum auch immer, traf sich dann halt so die Umgebung. Zumindest war das bei uns so. Weil es in der Mitte lag zwischen dem Ort Opphausen und eben Nemsdorf-Görndorf, gab es auch immer eine ganz große Rivalität zwischen den Orten. Es gibt nämlich so ein Naturschwimmbad. Und die Frage war immer, auf welcher Gemarkung liegt das? Auf der Gemarkung Nemsdorf oder auf der Gemarkung Opphausen? Es liegt, glaube ich, wirklich in Opphausen, aber das ist nie akzeptabel. Das ist nie akzeptabel. So, auf jeden Fall, deswegen, weil es so in der Mitte lag, kamen da sehr viele Leute zusammen. Leute, die man nicht gemocht hat, Leute, die man gemocht hat, Leute, die man eigentlich gar nicht so richtig kannte, Leute, die älter waren, Leute, die jünger waren, einfach weil da jemand war. Und für alles andere musste man dann, also wirklich eine Dreiviertelstunde dann Fahrrad fahren oder mit dem Auto unterwegs sein, mit dem Moped unterwegs sein, und dementsprechend Gunstgebiet, ne? Also die Leute konnten da zusammenkommen, man konnte sich unterstellen, und die Erwachsenen haben es nicht so dolle gesehen.
Vielleicht kannst du, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, noch einmal kurz Nemsdorf beschreiben für unsere Zuhörenden.
Wie geil ist der schiefe Turm von Nemsdorf wirklich?
Das war ein großes Ding. Früher war das blaue Wunder von Nemsdorf, weil nämlich irgendwie gefühlt 10 Jahre keine Schindeln auf dem Dach waren. Da war dann nur so eine blaue Bauhülle, quasi so einfach irgendwie so eine Folie drüber gezogen. Und dann hat es dann irgendwann angefangen reinzuregnen, und irgendwer hat sich erbarmt und dann endlich mal das Geld zusammengesammelt mit einem großen Kraftakt, und irgendwelchen Sponsoren haben sie es dann geschafft, den auch fertig zu bauen. Deswegen waren alle sehr froh, als der dann fertig war. Nemsdorf an sich liegt so in so einem kleinen Tal, wo ein kleiner Fluss durchfließt. Meistens fließt da gar kein Fluss durch. Manchmal gibt's Hochwasser. Wir hatten mal eine Springflut, 2018 war das, glaube ich. Das war mit Autos, die wirklich mitgerissen wurden von den Wassermassen. Krass. Da gibt's auch Videos auf YouTube, das ist völlig wild. Krass. Und am Endeffekt ist es ein Straßendorf, das zieht sich durch. Eigentlich sind es zwei, Nemsdorf und Görndorf, die sind dann zusammengelegt worden. Zwei Kirchen, ein paar Teiche, riesige Felder, super flach, quer vor der Platte. Ist halt eine der flachsten Regionen in ganz Deutschland. Wenn du da auf dieser Platte bist, kannst du halt einfach zig Kilometer geradeaus gucken. Da weißt du, wo fängt das nächste Dorf an, wo hört das andere auf. Und alles andere ist sozusagen durch Steilhänge abgetrennt.
Und war das auch so der Vibe im Ort? Also oder in der Region hat man das schon so gemerkt? Wie war da so, ich sag mal, die Grundstimmung? War die eher irgendwie trist oder aufgeladen?
Ich würde nicht sagen, dass die trist war. Die wirklich schwierige Zeit war ja die Nachwendezeit. Ich bin 94 geboren. Das heißt, in dem Alter, wo ich was mitbekommen habe, waren ja schon so ja 2000, 2001 rum, dass ich überhaupt irgendwie jetzt mich dran zurückerinnern kann, was da los war. Und das wurde in meiner kindlichen Wahrnehmung sehr überschattet durch eben 9/11, durch Irakkrieg, Afghanistan, Umweltkatastrophen, weil man ja doch viel mit dem Fernsehen zu tun hatte. Also der Raum um einen drumherum war halt ein Safe Space, weil das ist ja das Schöne am Dorfleben. Man ist ja so ein paar Jahre irgendwie in allem zurück, das auch ein bisschen negativ ist, aber es ist ein bisschen ruhiger eigentlich. Und allgemein habe ich die Situation jetzt nicht als so kritisch wahrgenommen, wie sie jetzt ist. Also wenn man jetzt unterwegs ist auf dem Dorf, sich mit den Leuten unterhält, es wird eigentlich relativ zügig ein politisches Thema aufgemacht, relativ zügig eine Frustration ausgedrückt, und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur Busse, als ihr dort so gequatscht und geschillt habt.
Da gab es keine politischen Diskussionen.
War
so viel kann ich sagen. Nein,
noch gar kein Thema.
Absolut,
ne?
Gar nicht. Also da muss ich wirklich sagen, wir waren super unpolitisch zu dem Zeitpunkt. Da ging es um, naja, im Endeffekt ging es da schon sehr viel um SIM. Das war ziemlich nervig für Leute, die mit SIM nichts zu tun haben. Das muss ich sagen. Also es ist wirklich echt so. Ja, es ging natürlich um irgendwelche Medien, die man konsumiert hat, Musik, die man gehört hat, Filme, die man gesehen hat, irgendwelche Probleme, die man mit anderen Gruppen hatte. Ne? Es gab auch oftmals so diesen Clinch zwischen Gymnasium und Sekundarschule. Mhm. Und da kam dann aber unterschwellig dieser politische Konflikt dann wieder dazu, weil die Sekundarschule war schon relativ stramm rechts eingestellt und das Gymnasium dann dementsprechend eher links eingestellt. Das war nicht der Grund, warum man ein Problem miteinander hatte. Das Problem war, wir hielten die anderen halt für dumm und die anderen hielten uns halt für arrogant, und wir hatten alle, glaube ich, ein Stück weit auch recht, so bei der Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind.
Gibt es so eine konkrete Story dazu, die dir einfällt?
Es gibt eine konkrete Story, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, weil ich glaube, die kommt später noch.
Dann lasst uns doch vielleicht erstmal einen Song hören, der vielleicht in deine Zeit an der Busse ganz gut passt.
Berlin, das ist die Ansage 4. Die Leute kommen und gehen, doch ich bleib noch ganz lange hier. Ich mach 1 Million mit Agro, ich verwöhn meinen Sohn mit Agro. Aufstehen, ficken, gib'n Geld verdienen, bei mir läuft das jeden Tag.
Was ist das für ein Song?
Es ist so wild, wie Sido damals einfach noch einen auf ernsthaften Rap gemacht hat. Irgendwie so Battle-Rap-mäßig. So wild, wie sich das verändert hat. Ja, also tatsächlich so das erste musikalische Interesse.
War kein Metal?
Nee, war tatsächlich eher so Richtung Battle-Rap. Ich finde das auch immer noch gut, bin dann nur nicht so firm, sag ich mal. Und vor allen Dingen so dieser ganze Bereich so Richtung Agro Berlin, das war halt alles so Satire, ne? Auch wenn das viele Leute super ernst genommen haben und ich da richtig Stress mit meinen Eltern bekommen habe. Aber
was denkst du eigentlich, wie ist so jemand wie du darauf gekommen? Weil das hat ja wahrscheinlich so maximal wenig mit irgendwie einer Dorfrealität in Nemsdorf zu tun. So.
Ich glaube gerade deswegen.
Ja, okay.
Ich glaube, das ist der Punkt, weil es eine Vorstellung einer anderen Welt war, die man nur aus dem Fernsehen kannte, und etwas, was ältere Kids oder Jugendliche halt irgendwie konsumiert haben und wo man sich so ein bisschen mal was abgeguckt hat. Und es gab ja viel deutschen Rap auch in den Medien. Also jetzt nicht sowas, ich glaube sowas Richtung Kool Savasch oder so. Mhm. Ich glaube, die waren nicht ganz so assi drauf wie Agro Berlin. Ich will jetzt hier gar nicht so viel sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. ja, aber ich glaube, so der musikalische Unterton war schon viel mit Rap. Mhm. War nicht sogar das Intro der Pfefferkörner so ein bisschen Sprechgesang? Also
ja.
Safe.
Körner und Gangster, Räuber und Verbrecher. Egal, genau. Es war halt da und deswegen hat man es irgendwie konsumiert. Es lief bei MTV, es lief bei Viva, Viva 2,
was
MTV
ist Viva
Plus.
2?
Tja, da kam der Underground.
Also so, das ist sozusagen der Underground-Sender von Viva?
Ist das
oder?
Das damalige Soundcloud so?
Also,
Soundcloud.
Könnte man fast so sagen. Also es gab von beiden Kanälen, sowohl von MTV als auch von Viva, gab es nochmal so eine Extra-Version, wo irgendwie geilere Musik lief. Also da habe ich dann auch Metal so richtig kennengelernt oder eben mit Musikvideos auch verbunden gesehen. Na klar, sowas wie In Extremo, Rammstein und so hat man sowieso gehört die ganze Zeit, weil aus der Familie hat irgendwer was gehört oder aus dem Umkreis hat irgendwer was gehört und dann hat man halt mitgehört und man kannte das schon und fand das entsprechend gut. Aber das war halt irgendwie so diese Musik, die gerade in war, die viel gespielt wurde, die die Kids auch irgendwie gehört haben und dadurch hat man sich gedacht, ey komm, ich brauche jetzt mal hier irgendwie so ein Album von Agro Ansage 4 irgendwie so, ne? Geil, das ist auch so richtig, wenn die Alten das hören, die finden das richtig ätzend und was die da so sagen.
Ja, voll. Krass. Ja, lass uns vielleicht weiterfahren, oder?
Zur nächsten Station.
Ja.
Was ist die nächste Station? Was könnte sie sein?
Also es ist auf jeden Fall auch eine Station, in der man Essen zu sich nehmen könnte, theoretisch.
Sehr
also
gut.
Vor allen Dingen Würzfleisch.
Richtig.
Das ist das Essen schlechthin gewesen. Ich glaube auch einfach an ein Ding, das sehr ostig ist. Ich glaube, genauso ostig wie Waldmeister-Limo. Allerdings haben wir jetzt nicht nur Waldmeister-Limo an dem Ort getrunken. Das war das Wirtshaus in Eislehm.
It's Fritz. Beste Podcast. OKF. Ortskontrollfahrt.
Heute mit der dunkle Parabelritter.
Und sah das da auch aus wie so ein klassisches Wirtshaus?
Ja.
Also hing da auch so alte Bilder an der Wand und so? Also kannst du es mal beschreiben, wie es da aussah?
Also es war voll Holz im Endeffekt, also nur mit Balken. In der Mitte war so ein Gang und die Sitzabteile waren sozusagen links und rechts davon getrennt mit Holzbalken. Es war wirklich super rustikal, weniger jetzt mit Gemälden. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendwas an der Wand hing, ehrlicherweise.
Gemälde hört sich jetzt auch sehr hoch an, so, aber einfach so Bilder, weißt du?
Ich glaube, das war mal eine große Toreinfahrt, in die einfach jemand dann Zeug reingebaut hat.
Geil.
Also so muss man sich das vorstellen. Größe einer großen Toreinfahrt, schlauchartig reingehend, links und rechts Sitzplätze, alles voller Holz, mit ein paar Tischen, lief Mucke und dann konntest du halt vom Tisch zu Tisch gehen und mit deinen Kumpels oder Bekannten dann halt irgendwie schnacken und dann hat man halt auch immer mal die Gruppe getauscht und ist hin und her gelaufen und dadurch gab's halt einfach einen tollen Austausch und da war man halt einfach Teil dieser Szene im Mansfelder Land eigentlich, ne? Obwohl ich ja eigentlich nicht aus dem Kreis komme, war das geil, weil da habe ich echt Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch zu tun habe und mit denen ich damals wirklich intensiv zusammengehangen habe. Und das war für mich dann das erste Mal, dass ich so eine richtige Gruppe gefunden habe, die also größer ist als mal ein, zwei Freunde, mit denen man mal rumhing, sondern so eine richtige Szene. Und deswegen bin ich auch super tief in dieses Metal-Ding rein. Das war im Endeffekt so der zentrale Versammlungsplatz von allen, die irgendwie was mit Metal zu tun hatten. So, das war einfach unser Laden so. Da waren natürlich auch Leute, die nicht so tief im Metal-Game drin waren, aber vor allen Dingen Metal-Szene, entsprechend lief da die Mucke und vor allen Dingen hat's da dann einfach auch mit Leuten da zu tun, die so ein bisschen getickt haben wie du. Und das ist ja das, was auf dem Dorf das allergrößte Problem ist. Du hast halt eine Zwangsgemeinschaft, mit der du klarkommen musst und wenige Möglichkeiten, dir andere Leute zu suchen, die andere Perspektiven haben oder andere Interessen. Und man schließt sich eigentlich automatisch mit den Leuten zusammen, die irgendwie eine ähnliche Mentalität haben oder eine ähnliche Vorstellung, was sie toll finden. Und wenn du dann halt in so einer Kneipe sitzt und alle halt irgendwie so ein bisschen Teil der Gemeinschaft sind und du einfach den ganzen Tag über Musik reden kannst. Ich meine, wie geil ist das? Nebenbei isst du Würzfleisch und ballerst dir irgendwie drei Bier rein. Geil. Also ich meine, das ist ja Peak-Unterhaltung des Dorflebens. Also besser geht's ja nicht. Und es gab mal so eine Geschichte, da, also ich weiß nicht, ob es diese Tradition auch in anderen Teilen Deutschlands gibt, so wenn Abiturfeier ist, so letzter Schultag, dann wird erstmal die Schule verwüstet und dann ziehst du durch den Ort und sammelst nochmal Spenden für deine Abi-Feier.
Wir sind gleich saufen gegangen.
Das ist das Saufen. Eine meiner Mitschülerinnen, die hatte einen Traktorführerschein. Die ist dann mit dem Traktor vorausgefahren. Ich habe dann schön den Jelzin hinten reingestellt und sind dann rumgezogen. Also ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was wir da alles in uns reingetankt haben. Das war auf jeden Fall Peak-Alkoholismus damals. Ich weiß noch, dass ich auf dem Schulhof gekotzt habe dann, als wir mit den Lehrern dann noch zusammensaßen. Ich dann so dachte, habe ich die Kotze aus dem Bart gewischt? Also übel. Ja, also Dorfjugend muss man sagen, es ist einfach super Alkoholmissbrauch gewesen damals. Ja. Ich hoffe, das ist heutzutage nicht mehr so.
Doch.
Damals, okay. In der Mangelung besserer Alternativen.
Ja,
du kannst halt nichts machen. Du sitzt an der Bushaltestelle und trinkst Goldkrone. So, du sitzt im Wirtshaus und trinkst vermutlich auch Goldkrone. Um diese Geschichte einfach mal zu erzählen. völlig fertig und kurzer Blackout. Und plötzlich sitze ich im Wirtshaus in Eisleben. Und ich dachte so, was? Wie ist das passiert? Und da hat mich halt ein Kumpel, ich habe einen Kumpel angerufen, so von wegen, boah, noch Bock aufs Wirtshaus, hast du Bock?
Geil.
Ist er dann von Schafstedt nach Querfurt gefahren, um von Querfurt dann nach Eisleben zu fahren. Also das bist du, glaube ich, eine Dreiviertelstunde unterwegs. Hat er mich eingesammelt. Ich habe dann irgendwie noch einen halben Kasten Bier von der Feier mitgenommen. Und dann haben wir auf der Fahrt das Bier noch getrunken. Und dann waren wir dann in dem Wirtshaus.
War das auch damals schon so eine Zeit, gerade auch im Wirtshaus dann, wo du so irgendwie gecheckt hast, dass du Ostdeutsch bist und wo das irgendwas für dich bedeutet hat?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also man war maximal, hatte man Sympathien mit Mansfällern. Weil das einfach nochmal so eine ganz eigene kulturelle Bubble ist. Ich meine, ihr kennt vielleicht Elsterglanz. Das war so eine der ersten, ich sag mal, Comedy-Duos, die man kannte, die so geschwatzt haben wie wir vor Ort. Mhm. So, das war einfach Lokalpatriotismus von wegen Leute, die so sprechen wie wir. Das ist ja total geil. So, das war das erste Mal, dass ich auch das so ein bisschen reflektiert habe über diese Sprachebene. Und dann war ich mal auf einem Festival in Franken und da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich mit dem Sprechen konfrontiert worden, dass ich da halt einfach nicht nur einmal, sondern mehrfach dumm gemacht wurde dafür, dass ich halt Ostdeutsch klinge. Und da habe ich dann irgendwie so verstanden, vielleicht ist die Mauer in den Köpfen noch nicht so weg. Mhm. Und habe dann auch für mich, für die Videos angefangen, meine Sprache auch ein bisschen, die Schweizer sagen so Bühnendeutsch, so in Bühnendeutsch zu schleifen. Natürlich switche ich sofort, wenn ich zu Hause bin, in Dialekt rum. Ja. Aber in den Videos versuche ich Hochdeutsch zu sprechen. Und da, also ich habe da super viele Kommentare auch irgendwie gekriegt, als die Reichweite meiner Videos dann gestiegen ist von Leuten, die quasi nicht von hier sind. Natürlich auch viele, die gesagt haben, es ist total geil, du klingst quasi wie wir, das finden wir total schön. Das ist so eine Art Identifikationsmöglichkeit und so ging es uns ja mit Elsterglanz auch. Aber natürlich gibt es, glaube ich, mehr Leute, die sich echt daran stoßen, gerade weil es irgendwas Ostdeutsches ist. Mhm. Und ich meine, bayerisch, ich weiß nicht, das wird komplett gefeiert. Ich finde es super anstrengend. Ich meine, ich kann es mittlerweile auch verstehen. Aber es gibt so Pfälzer-Dialekt, das finde ich auch super anstrengend. Und aber es ist alles akzeptiert. Aber wenn es beispielsweise sächsisch ist, es ist ja generell immer alles sächsisch, aber dabei gibt es ja, weiß nicht, 800 Dialektvarianten im Sächsischen allein. Ja, und das, was ich spreche, ist, um genau zu sein, Nordostthüringisch. Mhm. Und Nordostthüringisch ist mit Fränkisch verwandt eigentlich. Und es ist eigentlich viel komplexer und wir sollten eigentlich super froh sein, dass wir so viele Varianten haben, weil das einfach auch schön ist, diese Varianz in einer Sprache zu haben. Aber stattdessen, ja, ist es irgendwie so ein Wir gegen die, was sich dadurch ausdrückt. Und das war das erste Mal, dass so ein Unterschied für mich klar war, weil ich auch nicht so rausgekommen bin aus dieser Bubble. Ja. So, man war halt mit den Leuten dort unter sich. Und sobald man dann vor allen Dingen wegen der Festivals dann in Bundesdeutschland unterwegs war, fiel einem dann dieser Unterschied dann auch auf. Und dieses Identitätsthema, das ist wirklich erst seit ein paar Jahren so. Also ich finde das auch super krass, weil es ja viele Leute gibt, die sich damit jetzt auch wirklich auseinandergesetzt haben, Bücher geschrieben haben. Der Herr Bolz beispielsweise, der ja auch schon bei euch zu Gast war, fantastisches Beispiel. Und wie das sozusagen in der Nachwendegeneration oder die zumindest nur die Nachwendezeit so aktiv mitbekommen haben, dass wir jetzt feststellen, dass uns das gefehlt hat. Dass wir einfach nach einem System aufgewachsen sind in einer Zeit, wo unsere Eltern, die das mitbekommen haben, nach einer eigenen Richtung gesucht haben, aber diese bundesdeutsche Identität sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat und es war wie so eine Art Freiraum, wo man auch nicht stolz war auf das, was vom ostdeutschen Identitätsgefühl übrig war und man sich selber ja auch so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, ne? Also jetzt auch bezogen auf Elsterglanz beispielsweise und sich auch so ein bisschen auch geschämt hat dafür, dass es ja doch alles irgendwie ein bisschen dörflich und doof ist. Auf der anderen Seite eben auch die Leute einem so begegnet sind, dass sie das irgendwie dumm gefunden haben und einen da auch drauf angesprochen haben, wie redest du? Aber das hat noch nichts gemacht. Das ist irgendwie mit der Zeit jetzt erst gekommen.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass dann die Metal-Szene irgendwie so ein Ausweg vielleicht auch war. Gab es so ein prägendes Erlebnis für dich, das dich da hat reinrutschen lassen?
Also ja, gab glaube ich viele, aber so der erste Moment, wo ich festgestellt habe, das ist mein Ding, das war natürlich durch Musikvideos, das war einfach das Musikmedium damals. Du hast MTV geguckt, hast ein krasses Musikvideo gesehen und manche liefen ja in Dauerrotation, das heißt, du konntest denen gar nicht entkommen. Und das, was mich richtig mitgenommen hat, war Devil in the Midnight Mass von Billy Talent. Das ist zwar eigentlich kein Metal, aber es war ein ziemlich hartes Stück Punkrock, sage ich mal, und das Video sehr düster. Und das fand ich so geil, dass ich dann gesagt habe, Mama, wenn wir das nächste Mal in Leipzig sind, dann muss ich mir dieses Album kaufen. Sie war sehr skeptisch, ich habe es aber durchgesetzt bekommen, ja, weil sie hat da echt so drauf geachtet, was ich da für Medien konsumiere. Ne? Das ist ja alles ein bisschen gruselig und so Englisch ist jetzt auch nicht so. Ich musste am Anfang echt die Texte von den Alben übersetzen, die ich mir gekauft habe, so nicht, dass das irgendwie rechts ist oder so. Mhm. Aber ich habe das dann mir gekauft und das hat dann echt meinen musikalischen Weg verändert.
Bevor wir darüber weitersprechen, hören wir doch gleich mal rein in das Lied.
Habt ihr jetzt gerade wirklich vor dem Finale das abgecuttet? Was
Stille,
das war jetzt?
Stille und
Coitus interruptus.
Beschämte Blicke in die Regie.
Das ist wirklich frech.
Ich weiß nicht, ihr Kids, kennt ihr das noch?
Nee.
Billy Talent?
Doch, ich kenne schon einiges von Billy Talent, aber nicht direkt den Song, glaube ich.
Was haben die denn sonst noch so gemacht?
Ich kenne die Songtitel nicht auswendig, aber Fallen Leaves zum Beispiel.
Ja, genau. Red Flag vielleicht? Rusted from the Rain? Das war
hast
von
davon auch schon Sachen gehört.
Safe. Ja, safe.
Und hattest du direkt Freunde, die das mit dir zusammen gefühlt haben? Oder warst du so anfangs ein bisschen Einzelgänger?
Ah, ich habe versucht, die Leute zu beeinflussen. Aha. Sagen wir es mal so. Also bei 2-3 Leuten ist es mir gelungen.
Zum Beispiel?
Mein bester Freund zu der Zeit, der ist dann so richtig schön auch in Viking-Metal und Deathcore und hat sich auch piercen lassen und tätowieren lassen. Das bereut er alles komplett mittlerweile. Und ist da eigentlich auch wieder komplett raus. Aber damals, wir waren schon echt drin. Das war auch etwas, was du dann einfach mit deinen Kumpels gemacht hast. Du saßt dann da, er hatte dann schon DSL. Hatten wir auf dem Dorf bis 2011 gar nicht. Also wir konnten gar keine Musikvideos gucken übers Internet. Wir saßen dann halt da und haben dann zusammen Musikvideos geguckt und haben uns dann gegenseitig Musikvideos vorgestellt, die wir gerade irgendwie gesehen haben. Und so ist man da auch so ein bisschen, hat sich so reingenördet gemeinsam.
Geil. Wollen wir vielleicht weiterfahren?
Würde ich sagen, aufsteigen.
Wo geht's hin?
Wir fahren zu einem meiner absoluten Lieblingsorte überhaupt, und zwar auf die Burg Querfurt.
It's Fritz. Beste Podcast. OKF. Ortskontrollfahrt.
Heute mit der dunkle Parabelritter.
Das ist eine der größten Burganlagen Mitteleuropas. Die ist leider sehr unbekannt, aber sehr, sehr beeindruckend. Und was damals auch wahnsinnig wichtig war, war das Burgfest in Querfurt. Das war für unseren Kreis eine der Anlaufstellen. Also quasi im Jahreskalender wusste man, Burgfest, da fährt man hin. Mhm. Und da war von jung bis alt, hat sich da alles getroffen und ist auch aufeinander getroffen.
Kannst du es einmal beschreiben, wie sah es da aus?
Ich kenne doch Burgfeste, oder?
Ja, also, aber allgemein diese Burg und Co.
Also die Burg hat 3 Türme, einen riesigen Verteidigungswall mit einem Burggraben, also wirklich ein riesiger Graben, Bastion. Da passt die Wartburg 7-mal rein. Also es ist wirklich eine riesige Anlage direkt an Querfurt dran. Also Querfurt hat ja auch einen historischen Stadtkern. Es ist wirklich idyllisch. Da wurden schon einige Filme gedreht, von Til Schweiger sogar einer. Ich glaube, Medicus könnte bekannt sein. Ja. Medicus ist da gedreht worden. Black Death ist da gedreht worden. Das war mit Sean Bean. Den kann ich sehr empfehlen. Ist ein cooler Film. Feuchter Traum jedes Mittelalter-Fans. Mhm. Komplett romanische Burganlage. Der älteste Teil der Burg ist so um 800 entstanden, das ist so ein Tonnengewölbe. Die Burg hat sogar einen Heiligen, das weiß auch keiner, der Heilige Brun, der ist in Polen erschlagen worden beim Missionieren. Also spannende Anlage, spannende Geschichte und vor allen Dingen das Burgfest war legendär mit Turnier, mit großen Heerlagern, mit Feuershow, mit Bands, die da gespielt haben, mit ganz vielen Händlern, die da waren und natürlich auch dem hiesigen Honig- und Metverkauf unserer damaligen Biolehrerin tatsächlich. Und dann gab es eine der Auseinandersetzungen, die halt passieren, wenn diese unterschiedlichen Gruppen alkoholisiert aufeinandertreffen. Mhm. Also um es genau auszudrücken, Faschos und die Gymnasiasten-Bubble, sage ich jetzt mal. Jedenfalls, wir waren in eine Situation geraten, wo die vietnamesischen Mitschüler, die wir hatten, von einer Gruppe von Faschos angegangen worden sind. Und das war wirklich auf einer Eskalationsstufe, wenn ihr euch das vorstellen wollt. Da hat sich ein Typ tatsächlich unironisch sein T-Shirt zerrissen. Also Hulk Hogan-mäßig. So. Das war die Eskalationsstufe. Und ich komme in diesen Kreis, zwei Flaschen Met im Bus. Das muss man sich noch mal kurz vorstellen. Und ich sage einfach zu dem Typen, ich bin Odin.
So random.
Und es ist so fucking random. Aber natürlich war ich, also ich wusste ja, worauf die so abfahren, ne? Und was sie sich vorstellen, was so denen wichtig ist, so Mythologie und Zeichen und blablabla. Die waren ja auch, das waren ja auch alles keine richtigen strammen Rechtsextremen im Sinne von Ideologie und Fachwissen und so. Die haben halt ihre Bubble da gehabt. Dann so haben sie da ihre
kulturelle Faschos.
Ja, es waren ja, aber halt auch so. Wir möchten irgendwie eine Gemeinschaft haben. Und das ist halt unser Weg, uns auszudrücken und unsere Frustration auszudrücken. Da sind auch viele am Ende nicht mehr da geblieben. Natürlich sind welche noch weiter tiefer rein, aber manche sind halt auch wieder raus, weil es halt diese typischen Mitläufer waren. Jedenfalls, dieser Typ war völlig perplex und dann fing der an zu lachen. Die Situation war komplett aufgelöst.
Geil.
Das Problem war, dass ich dann an dem Abend noch eine weitere Flasche Met mit den Faschos trinken musste.
Oh yeah.
Aber das war, erstens haben,
one for the team.
Erstens haben die das ausgegeben und zweitens war dadurch die Situation geklärt. Also daher muss ich sagen, war okay.
Da
war
okay. Da
würdest du also weiter empfehlen, sich in solche Konflikte mit so einem Spruch reinzustellen?
Also dazu muss man sagen, ich bin jetzt auch nicht der Kleinste. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, hier komm, geh mal weg, du laufender Meter. Aber ich glaube, ich hätte das auch nicht gemacht, wenn ich in dem Moment nicht richtig angeschäkert gewesen wäre. Und es hat aus irgendeinem Grund funktioniert. Also don't try this at home, aber schön, dass das funktioniert hat.
Und würdest du sagen, dass das auch so ein Hauptproblem einfach damals war, dass es zu wenige andere, vernünftigere Gemeinschaftsorte gab für junge Menschen beispielsweise?
Sobald es ein Jugendtreff irgendwo gab, wurde der von den Rechten übernommen. Ja, okay. So, da gab es halt aufs Maul und dann war klar, wer da regiert. So. Ist ja schön und gut, wenn man quasi dritte Orte schafft, aber die müssen auch verteidigt werden. Ja. So, und wenn dann zwei, drei Leute eine andere Meinung haben und dann kommen einfach fünf Leute, die für die es okay ist, den Laden einfach mal dicht zu machen, im Sinne von, die zerstören alles und alle, die drin sind.
Voll.
Also, ne, ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass Gewalt und Zerstörungswut der Leute nicht existent war. Das war nur in dem Moment, haben wir das irgendwie deeskaliert bekommen durch diese Randomness. So. Und die Gefahr bestand und Leute, die wirklich Punks waren bei uns, sind auch krankenhausreif geschlagen worden. Ne? Also das ist nichts, was nicht passiert ist. Das war halt einfach nur normal. Ja. So, das war normal, dass die Leute aufeinander losgegangen sind. Aber ich glaube, das war in unserer Wahrnehmung nicht dieser politische Kampf, sondern eher so ein Gruppenkampf. Die gegen die, Gruppe gegen Gruppe, egal wofür die jetzt stand oder nicht stand, die hatten halt Stress miteinander, weil es halt so ist. Die Gruppe muss mit dieser Gruppe Stress haben und dann haben sie sich halt gegenseitig gekloppt.
Lass uns vielleicht nochmal weiterfahren. Was ist für dich so der Next Step gewesen damals?
Also es gab halt einfach den ganz großen Step vom Land in die Stadt. So, als ich dann ins Studium gegangen bin, die Stadt war einfach schon eine große Sehnsuchtsstelle, weil man, wenn man sich in so eine Szene reinbegibt beispielsweise, wo drumherum einfach sehr wenige Leute sind, da musstest du dich ja irgendwie informieren, da musstest du Anknüpfungspunkte schaffen. Und ich weiß nicht, ob Menschen heutzutage noch die Langeweile eines Dorfkindes ohne Internet kennen. Das ist wirklich etwas, das gibt's, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Ich habe aus Langeweile Gräben gebuddelt, so, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und da ist es dann halt ganz toll, wenn man mal mit der Bahn nach Halle gefahren ist und sich dann einfach den ganzen verdammten Tag in den Saturn gestellt hat und dann einfach dutzende Alben durchgehört hat.
It's Fritz. Beste Podcast. OKM. Ortskontrollfahrt.
Heute mit der dunkle Parabelritter.
Um dann am Ende tatsächlich auch was mitzunehmen. Man hatte natürlich ein spärliches Taschengeld, deswegen konnte man nicht alles mitnehmen. Ich bin fasziniert davon, dass die Mitarbeiter das haben durchgehen lassen, weil man ja wirklich super viel und super lange da rumstand. Aber das war halt in der Zeit, wo auch das Internet noch nicht so schnell war, die einzige Möglichkeit, dann auch an diese neue Musik zu kommen. Also ich hab mir wirklich eine riesig große CD-Sammlung angelegt, weil ich dumm bin, weil ich gedacht habe, das wird jetzt für immer voll das Value haben.
So geht's vielen Leuten, glaube ich.
So CDs.
Hast du die noch?
1000 Stück, na klar.
Wo?
An, Keller, an meiner Wand. Ach, in einem Regal. Geil. Wo Wahnsinn. Sie schon lange vor sich hinstauben und nie wieder benutzt werden.
Aber ja, wie besonders das halt einfach war, in so ein Einkaufszentrum zu gehen, um sich eine CD zu kaufen. So. Hast du eigentlich mal selber Musik gemacht? Gar nicht.
Nee, da fehlte mir immer irgendwie so die Geduld dazu. Mhm. Meine Oma hat mal versucht, mir Keyboard-Spielen beizubringen. Das hat nicht funktioniert.
Okay.
Und weil ich aber irgendwie Teil dieser Szene sein wollte und irgendwas damit zu tun haben wollte, habe ich dann angefangen, so Musik, in Anführungszeichen musikjournalistisch da tätig zu werden. Mhm. Und ich hab auch als Konzert- und Festivalfotograf habe ich so angefangen, worüber ich dann die ersten Akkreditierungen gekriegt habe. Und dann habe ich angefangen, so Festivalreportagen zu machen. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Es war einfach geil, war Teil der Szene. Man hat dafür gelebt irgendwie und sich da dann zu beschäftigen, das war schon.
Und um nochmal zurückzukommen nach Halle, wie sah so ein typischer Halle-Ausflugstag damals aus?
Eigentlich relativ absehbar. Man ist mit der Bahn da reingefahren, dann gab es erstmal einen Bubble Tea.
Geil.
Auf die Kralle, weil das war ja damals irgendwie in. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein krasser Bubble Tea-Fan war, mhm. aber die Leute, mit denen ich da war, waren krasse Bubble Tea-Fans. Und meine erste Freundin war auch so ein krasser Bubble Tea-Fan. Und dann musste das halt sein. So, da musste ich einfach mit und dann habe ich dann halt irgendwas, keine, also das weiß ich wirklich nicht. Aber das ist so ein Teil, weil es gab so einen Bubble-Tea-Laden direkt, wenn man quasi vom Hauptbahnhof in Halle runtergeht, in diesen Haupteinkaufsweg, da gab es da direkt relativ weit oben einen Bubble-Tea-Laden, da sind wir immer hin und haben dann halt so Bubble-Tea geholt. Und dann ging es beispielsweise in den Saturn, wo wir dann Ewigkeiten rumhingen. Es gab noch andere Plattenläden, das will ich jetzt hier nicht unterschlagen, weil ne, öffentlich-rechtlich, wir müssen ja auch ein bisschen die Konkurrenzprodukte erwähnen. Whisper Records, auch sehr, sehr geil. Die hatten so gebrauchte Sachen. Und da hast du halt einfach Alben gekriegt, die du sonst so nicht kriegst, weil sie halt einfach in den 90ern rausgekommen sind oder so. Und man hatte ja die ganzen Möglichkeiten, das zu beschaffen noch nicht und keinen Ebay-Account oder whatever. Ja, und dann stand man da halt und hat sich dann halt irgendwie Ewigkeiten da durchgehört. Und wenn man dann da fertig war, dann ist man dann noch ins Kino gegangen und das war dann halt einfach der perfekte Tag, weil wie kann es besser sein? Besser geht nicht.
Cool.
Vielleicht hat er dann sogar noch einen Döner gegessen. Krass, einfach ein Döner. Wie schwierig das war, in der damaligen Zeit einen Döner zu essen. Du musst halt nach Querfurt fahren, okay, das ist dann halt mit dem Fahrrad eine Stunde unterwegs sein oder nicht.
Und du musstest dann ja irgendwann keine Ausflüge mehr nach Halle machen, weil du dahin gezogen bist. Warum bist du eigentlich weggezogen?
Ich muss ja irgendwo studieren.
Also ich mein, na, hättest du auch eine Ausbildung in Nemsdorf machen können.
Stimmt, ich hätte theoretisch auch Tischler werden können, aber mein Vater hat mich so davon abgehalten, die ganze Zeit. Also er hat mich jetzt nicht, sagen wir mal so, er hat mich jetzt nicht empowert, was mit meinen Händen zu machen. Es war relativ schnell klar, der Sohn, der kann das nicht. Der kann eher so Sachen mit Sprache. Soll er mal Deutschlehrer werden. Geil. So, und das war dann halt so ein bisschen der Plan. Also ich habe dann Deutsch- und Geo-Lehramt in Halle studiert.
Fränkische Stiftungen, oder?
Ja, genau. Geil. Also da sind quasi die ganzen pädagogischen Sachen. Von Seckendorfplatz ist dann Geo. Und damals gab es noch sehr viel mehr Gebäude der Uni in Halle. Die waren über die ganze Stadt verteilt. Und das war immer noch so ein bisschen so ein studioses Gefühl. Da bist du halt in so eine alte Stadtvilla rein, die gleichzeitig die Bibliothek war. Und dann saß du dann halt zwischen den ganzen Büchern in irgendeinem dunklen Zimmer versteckt. Und dann hast du dann halt über Naturalismus gesprochen. Oder expressionistische Literatur.
Wie bist du dann so geswitcht von klassischem Studium zu Content Creator?
Ja, ich war ja vorher schon Content Creator. Ah, okay. Ich habe ja in der Schule schon angefangen. Und es hat sich dann halt einfach irgendwann, ich glaube 2015 war das, da gab es dann zum ersten Mal Auszahlung von Google. Habe ich gemerkt, krass, ey, ich verdiene ja so viel Geld wie in meinem Nebenjob. Das ist ja für den Blödsinn, den ich mache, was ist das denn? Ja, das musst du mal weitermachen. So, und irgendwann, ich glaube 2017, habe ich mir gedacht, ey, Once-in-a-Lifetime-Moment, versuch das jetzt mal. Versuch damit jetzt irgendwie deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil wenn es vorbei ist, ne, dann machst du halt dein Studium fertig und dann guckst du halt, dass du dann in diese langweilige bürgerliche Welt einsteigst. Und dann habe ich dann weiter mit dem Thema gemacht. Ich habe ein Modelabel gegründet von Teeling, um quasi nebenbei halt was zu verkaufen, weil mit den Inhalten an sich verdienst du halt groß kein Geld. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, boah, ich habe so ein eigenes Festival, war geil. Dann haben wir dann 2019 zum ersten Mal das Sternklang gemacht. Naja, und dann kam Corona. Und mit Corona war es dann vorbei. Festivals gab es nicht mehr. Merchandise konntest du halt auf den Festivals nicht mehr verkaufen, weil gab ja keine Festivals mehr. Und du konntest nicht über Bands und deren Geschichten reden, weil da passierte ja nichts. Wir hatten tatsächlich so ein regelmäßiges Twitch-Format, wo ich mit wechselnder Besetzung, mit basically allen von, was für Leute könnt ihr kennen? Ingo von Donuts beispielsweise, der war mal zu Gast.
Ja,
so, also in wechselnder Besetzung hatten wir dann quasi so ein Selbsthilfegrüppchen. Jeden Sonntag 20 Uhr saß man dann da und haben gemeinsam Alkohol konsumiert und uns Geschichten erzählt von der guten alten Zeit, wo man halt nur auf Tour gehen konnte. Mhm. Und das hat emotional hat es geholfen, muss ja. ich sagen. Wir sind alle aus der Zeit rausgekommen. Aber dann war klar, ja, das Thema Kultur und Kunst ist in Deutschland einfach durch. Niemand kümmert sich um dich. Mhm. Viel von den Corona-Hilfen musste zurückgezahlt werden, was dann vielen letztendlich dann am Ende von Corona den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil die natürlich nichts, die konnten ja kein Geld verdienen, wenn du nicht irgendwo hingehen kannst. Also was bringen dir irgendwelche Kredite, wenn du mit den Krediten nichts anfangen kannst, außer dich am Leben zu erhalten, bis du wieder raus kannst. Und da war klar, das hat keine Zukunft. Und da bin ich dann auch wieder studieren gegangen. So. Und dann dachte ich, naja, gut, dann wirst du halt doch Lehrer. Und hab dann nebenbei, aber fand ich Armin Laschet irgendwie weird. Und hab dann mal mich mit Armin Laschet beschäftigt. Und dann fing das so an mit den politischen Inhalten, weil ich gemerkt habe, oh, die Leute sind bereit. Und dann ging es einfach...
Und das hat dann den Metal-Content bei dir ja auch eigentlich fast komplett abgelöst.
Ich war auch innerlich durch damit, muss ich sagen. Also Corona hat das auch so ein bisschen beendet, diese Phase im Leben. War eine tolle Phase, aber ich bin da halt so ein bisschen rausgewachsen aus dem Szenending.
Und du sagst ja öfter mal in Interviews, dass du Ossi bist. Kannst du es mal beschreiben, warum? Oder was an dir ist Ossi? Wie ist das so? Wie ist das Gefühl, ostdeutsch zu sein?
Also was ist jetzt die konkrete Frage? Was ist das Gefühl oder warum bezeichne ich mich so?
Beides.
ich glaube,
oder du kannst auch erst die eine
also ich,
Frage
ich,
und dann...
Ich glaube, es passt sich so zu bezeichnen, weil wir eine sehr vergleichbare Entwicklung gehabt haben, eine vergleichbare Kindheit auf gewissen Ebenen, die in anderen Teilen des Landes anders waren. Wir haben natürlich übergeordnet ähnliche popkulturelle Zusammenhänge, aber der Raum, in dem wir aufgewachsen sind, der ist ein anderer, rein strukturell, rein traditionell, rein ethisch. Die Menschen, die uns umgeben haben, hatten ein ganz anderes Wertesystem etc. Das hat uns ein Stück weit geformt, das hat uns auch irgendwie anders gemacht. So, wir waren am Anfang, zumindest kann ich das von mir sagen, wir waren naiver gewissen Prozessen gegenüber. Wir waren vielleicht manchmal auch ein bisschen zu ehrlich nach außen hin, nicht so richtig vorbereitet auf das, weil wir aus einer Gesellschaft gekommen sind, in der Menschen sehr behütet waren, so vom Staat irgendwie, ne? Die alle irgendwie in Watte gepackt worden sind, die sollten sich mit den Sachen nicht beschäftigen, die sollten schön ihren sozialistischen Gang da gehen und dann wurde das Brot bezuschusst und die Wohnung wurde bezuschusst, dass sie alle schön ruhig sind. Und dann wiederum der Bruch, der dann gekommen ist, diese Notwendigkeit, sich mit dem kapitalistischen System, das ja eigentlich der Erzfeind war, sich auseinanderzusetzen, das hat die Leute ganz anders geprägt als die Eltern von Westdeutschen, Gleichaltrigen, glaube ich. Und diese Eltern haben uns wiederum geprägt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir ein bisschen nochmal eine andere Mentalität haben. Und ich glaube, diese Mentalität ist das, was mir wichtig ist, weil ich mag die sehr, weil ich glaube, wir sind eigentlich sehr herzliche und sehr offene Menschen
und direkt würde
ich auch und direkte Menschen, das ist natürlich manchmal ein bisschen ein Problem, weil diese Direktheit, da kommen manche nicht so mit klar. Aber ich glaube, dass wir eigentlich sehr umgänglich sind und dass wir durch mediale Darstellung immer sehr schlecht gemacht werden oder sehr schlecht gemacht worden sind und dass das natürlich in Verbindung mit irgendwelcher Frustration der letzten 20, 30 Jahre bei vielen einfach auch so eine Trotzreaktion hervorgerufen hat. Und deswegen ist mir das einfach wichtig, diese andere Seite auch zu zeigen, ja, dass wir jetzt ja nicht irgendwie kontra Deutschland sind oder kontra BRD sind oder kontra Westdeutschland sind, sondern wir sind halt einfach ein bisschen anders. So, ich glaube, die Gemeinschaft zwischen ländlichem Westbereich und Ostdeutschland ist nochmal ein bisschen größer als zwischen städtischem Westbereich. Und ich liebe das, wie wir sind. So, und ich liebe die Geschichten, die ich zu erzählen habe und ich liebe, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin sehr froh drum und ich finde, das hat viel dazu beigetragen, wer ich heute bin. Und ich finde gut, dass wir jetzt bemerkt haben, dass das eine Rolle spielt für uns.
Und all das war wahrscheinlich auch ein Grund dafür, in Ostdeutschland zu bleiben für dich, oder?
Ja, also ich wüsste gar nicht, wo ich anders hin will. So, ich fliege gerne noch mal in Urlaub oder ich war schon ganz Europa unterwegs. So, ich find's auch in Staaten geil, so ist nicht, aber voll. Es gibt immer noch einen Grund, warum es einfach in Halle schöner ist.
Und du bist auch manchmal noch in Nemsdorf, oder?
Naja, regelmäßig, da wohnen ja meine Eltern noch.
Ja, geil.
Und jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem Funkmast. Was ist eigentlich?
Das war der Moment, wo dann mein Vater berühmter wurde als ich.
Okay, erzähl mal.
Es wird ja immer gesagt, Deutschland ist an sich ein Funkloch. Das stimmt Gott sei Dank nicht. Es ist eigentlich gibt eine ganz gute Netzabdeckung mittlerweile. Aber es gibt so ein paar Ecken Deutschlands, wo wenig Leute wohnen, wo beispielsweise aufgrund von Tallage es ein bisschen schwierig ist. Und Nemsdorf war einfach so ein Funkloch. Also du fährst zum Ort rein, es war keine Verbindung. Das war wirklich strange. Und die Telekom hat sich dann gedacht, wir bauen denen da jetzt einen Mast hin. Da gab es eine Ausschreibung. Die Ausschreibung hat Nemsdorf gewonnen. Geil. Toll. Man kann sich eigentlich freuen. Mhm. Nicht so die Menschen in Nemsdorf, die Angst vor 5G hatten. Man muss dazu sagen, während Corona haben in Europa 5G-Mäste gebrannt. Da gab es halt einfach Verschwörungstheorien, die rumgingen, die gesagt haben, ja, 5G verbreitet Corona. Also es war sehr viel in Großbritannien und in Frankreich. Ne?
Crazy.
Und das hat bei uns natürlich dann auch so ein bisschen resoniert. Und mein Vater gehörte zu ein paar anderen aus dem Ort, die das für völlig dämlich gehalten haben, die natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse für den Ort da gesehen haben, weil ja, ich meine, du brauchst halt fucking Netz, ne? Mhm. Hä? Also, dass sich da überhaupt die Frage stellt. Ja, ja, und er hat da vehement dafür gestritten und dann waren 2 Wochen am Stück war jeder Übertragungswagen der Republik einfach da. Also Sat.1.
Und bei deinem Vater?
Bei meinem Vater, wirklich. Ich war sogar in den Tagesthemen mit meinem Vater, um den Leuten zu erklären, warum wir hier Netz brauchen. Wild, wirklich wild. Da kommen Leute in diesen Ort und plötzlich ist Nemsdorf-Görndorf in den Tagesthemen. Der Mast wurde dann gebaut.
Und?
Ein paar von den Leuten, die dagegen waren, sind schon tot. Keine Pointe. Sie hatten vermutlich recht. Nein, es waren also tatsächlich so Leute, die einfach einen super schlechten gesundheitlichen Lebensstil hatten.
Und die dir die Frage stellen.
Glauben immer noch welche an diese Theorie, weil diese Leute gestorben sind.
Nein, das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Ich wollte damit nur diese Tragik ausdrücken, dass es halt so Menschen sind, die ganzes Leben geraucht und gesoffen haben und sich dadurch Mitte 50 zugrunde gerichtet haben, aber Angst vor 5G haben. Ja, gut, also vielleicht, ich will gar nicht wissen, ob diese Erzählung sich bei manchen nicht vielleicht sogar durchgesetzt hat.
Mhm. Wer weiß.
Boah, ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge heute kennengelernt aus der Region.
Und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig Ostdeutschland hier ist.
Voll, und es gibt eben nicht nur diese 5G-Masten-Stories.
Ja, aber das sind die dann wieder überregional bekannt sind. Ja. Das macht einen halt auch irgendwie kürrer auf Dauer.
Aber ich glaube, wir haben heute auch andere Stories bekannter gemacht.
Ich hoffe.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke dir.
OKF, Ortskontrollfahrt. In der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. If you try just a little more signs of what I make you a believer, would it show? A little bit of talking out your ass. A little bit of look at what you had. Because my home and that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone. But please tell your mother I'm a mishap. So. Me pass go. If you try just a little more.
That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
went to the moped store. What's up, bro? The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
I got the one for you. Follow me.
Ooh, it's too real. Chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed
downtown, cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet. White walls on the wheels like mayonnaise. Dope. My crew is ill, and all we need is two good wins. Got cash in the tank, cash in the bank, and a bad little mama with dirt on my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick that, stuck her in backstage. You don't need a wristband, dope.
Killing the game, about to catch a body. Pass the heartbeat, Dookie on the Ducati. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman, got the man. Everybody got Bugattis, but I'ma keep it hella 1987. Head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody, hella raw, past the wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather, I ride a line, it's pleather. But girl, we can still ride together. You don't need an Uber, you don't need a cab. Or get a bus pass, you got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair, very rare. Mom jeans on her derriere, throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place, throwing fish to a player.
Downtown, downtown,
downtown.
Stonewash so raw, moped like a bullet. Pee-ow! You can't catch me. A po-po, can't reprimand me. I'm in a B-boy stance, I'm not dancing. I got your girl on the back going tandem. Cause I'm too damn quick, I'm too damn slick. Hold downtown yelling out, who that is?
It's me, the M, the A, C, the K. Sounded like a French pimp from back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean water ski, ollie, ollie, oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand and eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Black Street. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill yourself out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to this ish player. Tiramisu, tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't tiramisu. Tiramisu.
Your ass, a little better look at what you had. Because my home, and that's on you. too bad.
I'm about to make it hurt as I vroom vroom.
Ice cold, how I leave you alone. But please tell your mother I'm a mishap.